Aufschlagen die letzten 9 Verse im 8. Kapitel des Römerbriefs behandeln, betrachten. Nochmal für alle zum Reinkommen. Ich habe eine Reihe von Predigten gemacht, jetzt schon, soweit ich weiß, die 7., wo ich einfach diverse Eigenschaften und Herrlichkeiten des Herrn Jesus, unseres Gottes, zeigen wollte, predigen wollte. Ich gehe am Ende nochmal darauf ein und bin da in diesem Zuge in Römer 8 gelandet, weil uns dort in diesem Kapitel unser Herr gezeigt wird, wie er eben den Weg des Glaubens mit uns geht, wie er ja, uns führt, uns beisteht, uns stärkt. Paulus lässt seine Beschreibung des Evangeliums in diesem Thema gipfeln. Er schreibt ja an die Römer, er kennt diese Menschen nicht persönlich. Er war noch nie dort. Einige kennt er persönlich, aber er war noch nie dort. Und hat sich deshalb einfach vorgenommen, ihn so ausführlich und klar, er konnte das Evangelium, also die Hauptbotschaft, die er verkündet, die wir verkünden, zu schreiben und begann mit einer ausführlichen Beschreibung und ja eigentlich einer Verurteilung jedes Menschen, von jedem seiner Leser, indem er einfach die Sündhaftigkeit und Verdorbenheit ganz an den Anfang stellt, denn damit beginnt ja auch das Evangelium, dass wir zuerst die Eigendiagnose erkennen, die Gott stellt, dass wir verloren sind, dass wir in einer Welt voller Leid sind, weil wir Sünder sind, weil wir von Gott abgeschnitten sind, weil wir nicht nach ihm fragen, weil wir uns schuldig gemacht haben und es immer weiter tun, weil wir gar nicht anders können, weil wir einfach von Natur aus mittlerweile Sünder sind, Verkehrte sind, Verdorbene sind. Um die 2 Kapitel das ganz dunkel auszumalen, ganz schwarz, diesen Zustand von jedem menschlichen Herzen, um danach eben die helle Gnade Gottes zu zeigen in der Rechtfertigung des Sünders, und zwar durch Glauben allein, was ja auch im 3. Kapitel dieses Briefs am deutlichsten am deutlichsten der ganzen Bibel beschrieben wird, dass Gott den Menschen, der das erkennt und einzieht, dass er ein verlorener Sünder ist, gerecht macht, allein dadurch, dass diese Person glaubt, dass Jesus für ihn diese Last getragen hat, am Kreuz diese Schuld auf sich genommen hat. Und dass dadurch der Mensch mit Gott versöhnt wird. Dann fährt er fort, dass es das, ja, wie der Mensch gerettet wird, und er fährt fort, wie dieser gerettete Mensch dann nun lebt, der diese Botschaft erkannt und geglaubt hat und dadurch mit Gott versöhnt wurde. Und dieses Leben, diese Belehrung über das Leben des Christen zieht sich nun durch bis in Kapitel 8. Und es gipfelt nun, und das ist auch das Schöne an diesem Brief und an diesem Teil dieses Briefs, es gipfelt nun in dieser absoluten Zuversicht der Gläubigen, Geretteten, Bekehrten, der absoluten Zuversicht, die wir in Gott haben dürfen, die uns mit der Errettung mitgeschenkt wurde, dieser Zuversicht für dieses Leben und das Leben danach. Ich hatte schon 2 Predigten darüber gehalten und hatte sie komplett überschrieben mit Gottes großes Versprechen an uns. Und der erste Punkt war, denn wir lesen in Kapitel 8, Vers 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denen, die Gott lieben, sind die, die ja, gerettet sind. Denn nur die lieben Gott, die Gott zuerst geliebt hat. Und Gott zu lieben heißt, das Evangelium zu erkennen und zu glauben. Und Gott dafür zu lieben, wie er uns errettet hat. Denen dienen alle Dinge zum Besten. Und er erklärt, denn zuerst der Kontext ist, eben dass diese Menschen, dass wir auch wenn wir gerettet sind und unsere Sünden abgewaschen sind, trotzdem noch einen Weg durch diese Welt haben, der oft schwer ist und mit Schwierigkeiten und Leiden verbunden ist. Und dass er auch oft gerade wegen dem Glauben schwerer wird. Gerade auch damals, wir werden noch darauf kommen, auf die Verfolgung, die deshalb manche zu befürchten hatten und auch heute noch haben. Alles dient denen zum Besten, die Gott lieben, weil Gott ein Ziel für ihr Leben hat. Das lernen wir hier. Dass auch wenn wir diesen Weg durch dieses Leben nicht immer richtig verstehen und wenn er oft unangenehm und schwer ist, er sagt uns nicht, dass alle Dinge gut sind, die uns passieren, aber dass alle zum Guten dienen. Dass auch Dinge, die schmerzhaft sind, Dinge, die unangenehm sind, am Ende denen zum Besten dienen müssen, die Gott berufen hat. Das ist die Zuversicht und das Lebensgefühl, mit dem der leben kann und soll, der Gott erkannt hat und sich mit Gott hat versöhnen lassen. Auch wenn es durch Leiden geht, auf der einen Seite, das kam vorher, diese Hoffnung der Herrlichkeit, diese Hoffnung, nach diesen Leiden im Himmel zu sein. Und wie Paulus geschrieben hat, in Vers 18, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Also einerseits diese Hoffnung auf das Zukünftige, auf der anderen Seite diese Zuversicht auf das Jetzige, dass alles, was passiert, nicht zufällig und willkürlich geschieht, sondern durch die Führung Gottes, mit der er mein Leben nun lenkt, mit einem bestimmten Ziel, nämlich mich dem Ebenbild seines Sohnes gleichzugestalten, wie er schreibt, also mich im Charakter und meinem Wesen Jesus gleichzumachen. Dorthin, oder zu diesem Ziel dient alles, dient die komplette Führung Gottes mit den Gläubigen. Auf dieses Ziel hin geht alles zu. Und der erste Teil ist eben, dass wir erkennen, dass wir eben nicht der Willkür des Zufalls unterworfen sind, sondern der Führung Gottes mit jeder, ja, in jedem Umstand und jeder Situation. Und aber auf der anderen Seite auch, und das war dann der zweite Punkt, die zweite Predigt, alles dient dir zum Besten, der du Gott liebst, weil Gott sein Ziel mit dir erreicht. Dass der einmal sich zu Christus bekehrt hat und gerettet wurde, auch in der Herrlichkeit ankommen wird. Dass wir nicht von der Liebe des Herrn geschieden werden können, dass wir nicht verloren gehen werden, dass wir nicht wieder abfallen von diesem Glauben, wenn wir einmal wirklich vom Herrn gerettet sind. Aber dazu heute noch mehr. Das ist eigentlich schon diese Zuversicht, die Gott für die Gläubigen hat. Dieses große Versprechen für dieses Leben und für das Zukünftige. Für die, die dieses Geschenk annehmen, die Buße tun, die ihre Schuld bereuen, bekennen und das, was Jesus getan hat, annehmen. Aber diese Fragen, diese Wahrheiten sind sehr schwer zu erfassen. Gerade sogar unter Christen sind ja auch die Wahrheiten der Heilssicherheit und Souveränität Gottes, die in diesen Versen klar zum Ausdruck kommen, sehr schwer, ja, es ist vielen schwer zu fassen, werden auch manche in Teilen abgelehnt von manchen Christen. Warum? Diese Wahrheiten widersprechen unserer Erfahrung. Ich kenne doch Leute, die schon auch geglaubt haben und dann doch abgekommen sind. Und ich kenne es doch von mir in meinem Leben. Ich sehe so viel, woran ich sehe, das dient doch nicht zum Guten. Und so viele Situationen, in denen ich mir gar nicht vorstellen könnte, dass ich Gott treu bleiben würde. Sie widersprechen unserer Erfahrung und unserem Empfinden. Und sie widersprechen unserer Logik auch oftmals. Gott fordert doch von mir, ihm nachzufolgen. Wie kann es dann sein, dass er es am Ende ist, der mich durchbringt? Von mir ist doch Treue gefordert. Ja. Und doch steht das hier, dass Gott die verherrlicht, die er berufen und gerechtfertigt hat. Es fällt uns oft schwer, diesen Wahrheiten zu glauben. Und deshalb fügt jetzt Paulus, obwohl er diese Lehren eigentlich schon dargelegt hat, diese neuen Verse an. die eine Bekräftigung dessen sind, beziehungsweise er geht auf eventuelle Einwände ein. Ich sage das kurz, bevor ich die Verse lese. Und das sehen wir schon daran, dass der Vers 31, Römer 8, Vers 31, mit diesen Worten beginnt. Was wollen wir nun hierzu sagen? Das ist ein Ausdruck, der häufig kommt im Römerbrief, denn Paulus hat oft diese Struktur. Er lehrt etwas und nennt dann eventuelle Widersprüche und geht darauf ein. Vier Verse, in denen fast genau diese Formulierung verwendet wird. Einmal in Römer 4, Vers 1, wo er die Rechtfertigung allein aus Glauben in Kapitel 3 gelehrt hat, steigt er dann wieder ein in Römer 4, Vers 1. Was wollen wir dann sagen? Dass Abraham unser Vater nach dem Fleisch erlangt hat? Also ein möglicher Einwand. Was wollen wir dann aber sagen? Genauso Kapitel 6, Vers 1. Was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Also auch, er hat die Rechtfertigung allein aus Glauben und Gnade gelehrt und geht jetzt darauf ein, dass manche sagen könnten, heißt das, dass wir einfach so weiter sündigen könnten und sollten? Und widerlegt das dann. Und eine andere Stelle ist dann noch Kapitel 7, Vers 7. Was sollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Was auch auf das hervorgebracht werden konnte, was er zuvor geschrieben hat. Und 9, Vers 14. Was wollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Also überall fast die gleiche Formulierung. Und es gibt noch mehr Stellen, wo die Formulierung abweicht, aber der gleiche Sinn gemeint ist. Also, ich lese die Verse jetzt einmal vor, wo Paulus auf mögliche Einwände eingeht. Und noch die Besonderheit hier ist, er nennt diese Einwände nicht, sondern gleich die Widerlegung davon. Ich lese einmal Römer 8, Verse 31 bis 39. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zu Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das sind die Verse, mit denen die Beschreibung des Evangeliums durch Paulus hier endet und er fährt fort mit dem Heilsplan Gottes. Und dass eben, wie gesagt, bestimmte Widersprüche gegen diese Zuversicht, die Gott uns gibt, ausräumt. Vielleicht noch zur Beschreibung. Ich hatte mir diese Zuversicht so beschrieben, um es in einem Satz zusammenzufassen. Gott hat einen Plan für uns, uns wie Jesus zu machen, und er wird diesen Plan erfüllen. Sowohl das Ende als auch jede Etappe. Und zusammenfassend als Beschreibung für die Gesamtaussage dieses Abschnitts, den wir heute betrachten, also das war das vorher, was heute bekräftigt wird, habe ich geschrieben, nichts kann Gottes Plan hindern oder aufhalten, sondern alles muss ihm dienen. Alles muss Gottes Plan für seine Erwählten, für seine Geretteten dienen. In diesen Versen stehen 7 Fragen, die alle, es ist auch viel recht ähnlich, aber ich denke, man kann sie gut unterteilen in 4 mögliche Einsprüche, die vorgebracht werden könnten, die hier ausgeräumt werden. Punkt 1, also das sind jetzt immer Fragen, die die Person stellt, die das nicht glauben kann, dass Gott dieses Versprechen gibt und wahr macht. Punkt 1, was ist mit meinem Umfeld? Punkt 2, was ist mit meiner Schwachheit? Punkt 3, was ist mit meiner Sünde? Und Punkt 4, was ist mit meiner Untreue? Die wir jetzt nacheinander durchgehen werden. Punkt 1. Und die direkte Widerlegung, die Paulus nennt, ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Das ist die rhetorische Frage, die er stellt, auf die natürlich die Antwort ist, niemand. Wenn Gott, wenn der Allmächtige für uns ist, unseren Weg, unser Ziel unterstützt, wer könnte dann sich Gott in den Weg stellen, ist die logische, der logische Gedankengang. Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Und nur um es zu erwähnen, Martin Luther kommentiert an dieser Stelle auch treffend, ist Gott gegen uns, wer soll für uns sein? Wenn wir Gott gegen uns haben, hingegen haben wir keine Hoffnung, haben wir Gott für uns, haben wir keinen Grund, keine Hoffnung zu haben. Jetzt, ich habe behauptet, dass das die Ausräumung eines Einwandes gegen Gottes Versprechen ist. Nun, das könnte die Antwort darauf sein, dass jemand sagt, beziehungsweise das geht daraus hervor, mein Umfeld oder meine Umstände können meine Verherrlichung hindern. Er sagt ja, wer soll gegen uns sein? Also muss irgendjemand überlegen, das und das würde das aber doch behindern. Also zum Beispiel, mein Vater, meine Mutter, mein Mann, meine Frau, meine Freunde, meine Kollegen hindern mich daran, entweder zu glauben oder im Glauben zu wachsen, Gott zu dienen. Und ich fürchte sogar, dass sie mich vom Glauben abbringen. Sie dienen mir garantiert nicht zum Besten. Also ich fürchte, dass mein Umfeld mich meiner Heiligung und meiner Errettung schadet, wenn nicht sogar aufhält. Oder dass jemand sich fürchtet, dass er vom Teufel so sehr verführt wird, dass er letztlich doch vom Glauben abfällt. Oder eben, dass die Umstände so schwer werden, dass jemand sagt, wenn ich nur in einem anderen Umfeld leben würde, dann würde ich Gott treu sein. Viele begründen dann auch damit, dann würde ich mich erst bekehren, wenn nur die Menschen um mich herum andere wären, wenn ich andere Freunde hätte, eine andere Familie und so weiter. Und diese Gedanken bringen nicht nur die hervor, die die Heilssicherheit in Frage stellen, sondern auch oft manchmal welche, die eigentlich diese Wahrheiten befürworten. Und das zeigt uns, dass wir in der Praxis manchmal, selbst wenn wir es eigentlich bekennen würden, auch nicht glauben, dass Gott wirklich der Herr über alle unsere Umstände und unser Leben ist. Wir bekennen es vielleicht, wenn wir diese Stelle lesen, aber wenn wir dann in die Situation kommen, dass zum Beispiel ich bin als Junge gläubig geworden in einer ungläubigen Familie, meine Eltern, meine Geschwister glauben nicht an Jesus, halten das für dumm, wollen nicht, dass ich das tue, weil sie meinen, ich wäre seither komisch geworden. Und sie reden auf mich ein, sie verunsichern mich einfach. Und ich meine, das steht mir im Wege, das hindert meinem Glauben, das dient mir nicht zum Guten, wenn es nur anders wäre, wenn ich nur nicht in dieser Familie wäre. Ein Beispiel. Was ist die falsche Einstellung daran? Man denkt dabei, diese Personen oder Umstände hätten die Macht und die Freiheit, meine Verherrlichung und Gottes Plan mit mir aufzuhalten. Ich glaube, dass diese Menschen diese Autorität hätten. Obwohl Gott bekennt, dass er das Ziel hat, mich zu verherrlichen und mich bis zum Himmel zu bewahren. Natürlich müssen wir auch denken, um das richtig einzuordnen, das heißt, Gott ist für uns. Für was ist Gott? Ist Gott für alle unsere Ziele? Alles, was ich mir so in den Kopf setze? Nein, natürlich nicht. Wir haben gelesen, was Gottes Ziel für uns ist, eben uns in das Bild seines Sohnes umzugestalten, das heißt, im Charakter so heilig wie Jesus zu machen. Und die Frage an der Stelle ist dann natürlich, ist das dein Ziel für dein Leben? Es ist Gottes Ziel für dein Leben, wenn du gläubig bist. Aber die Frage ist es dein Ziel? Wenn es nicht dein Ziel ist, dann ist es kein Wunder, wenn die Umstände dir immer im Weg sind. Aber wenn das dein Ziel ist, dann kann nichts deinem Ziel im Weg stehen. Es muss alles diesem Ziel dienen, weil Gott bestimmt hat, dass es so ist. Und als Beispiel, um dieses ganze Abstrakte ein bisschen praktischer zu machen, habe ich für jeden dieser Punkte immer das Leben Davids ein wenig betrachtet und ein paar Stellen dazu rausgeschrieben, wo man das schön sieht an seinem Leben. Und die erste Stelle, die ich möchte, dass ihr aufschlagt, ist 1. Samuel 23, Vers 25. Dort steht, als nun Saul mit seinen Männern hinzog, um ihn zu suchen, wurde es David berichtet und er ging zu dem Felsen hinab und verblieb in der Wüste Maon. Als Saul dies hörte, jagte er David nach in die Wüste Maon. Und Saul ging auf der einen Seite des Berges, David aber mit seinen Männern auf der anderen Seite des Berges. Und es geschah, als David eilte, um Saul zu entkommen, Saul aber umringte gerade samt seinen Männern David und seine Männer, um sie zu fangen. Und dann die Rettung. Da kam ein Bote zu Saul und sprach, eile und komm, denn die Philister sind in das Land eingefallen. Kurz, also was ist die Geschichte? Saul ist König über Israel, aber Gott hat zu David gesagt, mein Plan für dich ist, dass du König über Israel wirst. Er hat auch einen Plan für ihn und hat... Und er sagt, er wird ihn umsetzen. Gott hat einen Plan für David und er wird ihn umsetzen. Aber die Lage, in der David nun ist, Saul fürchtet sich vor David, weil er Saul König bleiben will und möchte deshalb David töten. David versteckt sich gerade mit seinen Männern in einer Wüste und Saul kommt mit dem ganzen Heer, um ihn zu fangen und zu töten. Und auch da wäre es verständlich, wenn David der Gedanke kommt, wenn David die Furcht packt und er denkt, dieser Saul, oder dass er fürchtet, dass Saul doch diesen Plan Gottes für ihn hindern wird. Er fürchtet sich vor ihm. Er fürchtet sich davor, dass er ihn hindern wird, oder er denkt zumindest, oder er könnte zumindest denken, dass er diesem Plan im Weg steht. Dass Saul diesem Plan im Weg steht. Wenn wir aber die ganze Geschichte sehen, sehen wir, dass diese Zeit eben sehr wohl zum Guten gedient hat. Denn auch in dieser Zeit hat Gott David eben vorbereitet, seinen Charakter geschliffen. Und zu der Zeit, die Gott bestimmt hat, ist es dann eben auch so gekommen, dass David König wurde und Gott seinen Plan umgesetzt hatte. Deshalb ist das ein gutes Beispiel, wie wir sehen, wofür viele Schwierigkeiten und Widrigkeiten und Leiden in das Leben des Gläubigen kommen, nämlich um ihn zu erziehen und um ihn zu verändern und bereit zu machen für die Berufung, die Gott für ihn hat. Also, wie wäre die richtige Einstellung, wenn Personen um uns herum sind oder Umstände, von denen wir meinen, sie stehen unserer Heiligung, unserem Dienst, unserer Nachfolge, unserem Glauben im Weg. Wir können glauben, jede Person muss meiner Verherrlichung dienen. Jede Person, jeder Umstand, alles muss letztlich dem dienen. Sogar wenn ich im Gefängnis bin für den Glauben und dort ein Mann ist, der die Aufgabe hat, mich zu foltern, damit ich dem Glauben abschwöre, sogar dieser Mann muss letztlich zum Guten dienen. Weil Gott es so bestimmt. Und ein paar Gründe dazu. Im Leid kann ich am besten Jesus widerspiegeln. Das wäre ein Beispiel, wie Gott eben diese Umstände, die wir nicht mögen, gebraucht, um sie zu unserer Heiligung dienen zu lassen. Oder ein anderes Beispiel. Je schwächer ich bin, desto mehr kann Gottes Kraft an mir sichtbar werden. Das heißt natürlich nicht, dass wir uns darüber freuen müssen, wenn wir im Gefängnis sind oder wenn Menschen uns versuchen, uns vom Glauben abzubringen. Aber das heißt, dass wir doch immer diese Zuversicht haben dürfen, auch in der Trauer, es wird am Ende zum Guten dienen. Gott wird es zum Guten dienen lassen und Gott wird mich hierhin durchführen und wird mich an mein Ziel bringen. Das ist die richtige Einstellung in diesen Situationen, wenn wir meinen, dass unser Umfeld uns, ja, unsere Verherrlichung im Wege steht. Punkt 2. Was ist mit meiner Schwachheit? Ja, vielleicht fällt es uns oft noch einfacher, einzusehen, dass Gott alles führt und dass es er schickt, zum Guten dient. Aber vielleicht stehe ich einfach im Wege, dass es wirklich am Ende zum Guten dient. Wenn ich die Situation gebrauchen würde, dann würde es zum Guten dienen. Aber weil ich zu verkehrt bin, dient es nachher doch nicht zum Guten. Und zwar ziehe ich das daraus, dass Paulus anfügt, er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Das heißt, es könnte die Antwort auf die Aussage sein, mir fehlt etwas, um wirklich im Glauben zu wachsen, Jesus ähnlicher zu werden, gläubig zu sein und zu bleiben. Mir fehlt etwas. Und damit natürlich unterschwellig, Gott gibt mir nicht genug, um wirklich ihm nachzufolgen. Zum Beispiel, wenn ich nur, ähnliches Beispiel wie vorher, wie gesagt, ist oft so ähnlich, wenn ich nur eine gläubige Familie oder gläubige Freunde hätte, dann könnte ich Jesus nachfolgen. Ja, oder was ich mir gestern gedacht hatte, wenn mir nur nicht das dazwischen gekommen wäre in der Predigtvorbereitung, dann wäre das besser gelaufen. Wenn ich nur nicht so schüchtern wäre, dann könnte auch ich Gott verherrlichen und ihm nachfolgen. Die falsche Einstellung daran, ja, ich denke, Gott gibt mir zu wenig. Aber wenn Gott, und das ist ja auch wieder der logische Schluss hieraus, wenn Gott Jesus gegeben hat für unsere Errettung, wenn Gott bereit war, auf einen verkommenen Sünder zu sehen und zu sagen, ich liebe ihn aber trotzdem, auch wenn er nicht liebenswert ist, und seine Schuld muss aber beseitigt werden und deshalb bin ich bereit, meinen geliebten Sohn zu opfern und die Schuld auf ihn zu legen. Wenn Gott bereit ist, das, was er am meisten liebt, im ganzen Universum zu geben, damit du gerettet wirst, damit du eines Tages wieder bei ihm sein kannst, im Himmel, in der Herrlichkeit, warum sollte er dann noch irgendetwas anderes dir verwehren, was diesem Ziel dienen würde? Warum sollte Gott dir etwas Gutes vorenthalten, obwohl er schon bewiesen hat, dass er bereit ist, alles zu geben? Das ist der logische Schluss dahinter. Und die Frage ist dann natürlich, die dann bleibt, okay, warum bekomme ich dann dieses oder jenes nicht? Warum habe ich dann das Gefühl, dass es mir an etwas mangelt? Nun, der erste Grund ist, wenn ich wirklich mit gutem Gewissen nach etwas frage, dass ich es nicht brauche. Gott hält mir etwas vor, weil ich es nicht brauche. Entweder zum Beispiel, wenn jemand sich daran stört, dass er eben keinen Freimut hat, das Wort weiterzugeben oder zu wenig, als er meint, dann hat Gott vielleicht einfach eine andere Aufgabe für dich. Ja, das heißt nicht, dass irgendjemand entbunden ist letztlich von dieser Verantwortung, aber vielleicht, dann will sich Gott einfach auf andere Weise durch dich verherrlichen. Er wird dir immer alles geben, um seinen Plan mit dir umzusetzen. Und das heißt nicht, dass er es zu späterer Zeit nicht tun wird, dass wenn du darum ringst, dass du es nicht erlangst. Denn auch das ist eine Weise, wie er sich verherrlicht, indem er dich zum Beispiel bitten lässt und es dir dann gibt, damit es zur Erhörung eines Gebets kommt. Oder eben wirklich, weil er einen anderen Dienst für dich hat. Oder manchmal will sich Gott auch einfach dadurch verherrlichen, indem er jemanden, der schwach ist, Großes wirkt. Das ist sogar eine der eine Art Gottes, die er oft tut. Und wir sehen das auch wieder an manchen Beispielen der Bibel, auch wieder an David. Ich erinnere an David gegen Goliath in 1. Samuel 17. Was lesen wir von David? 1. Samuel 17, Vers 14 zum Beispiel. David aber war der Jüngste von seinen Brüdern. Das heißt, er war eigentlich der Kleinste. Dann In Vers 33 heißt es von ihm, also David kommt zu Saul und sagt zu ihm, er will gegen Goliath kämpfen. Und Saul antwortet, du kannst nicht hingehen, um gegen den Philister zu kämpfen, denn du bist noch ein Knabe, ist noch ein kleiner Junge, ein Schwacher. Oder dann Vers 38 und 39, wo eigentlich die ganze Hilflosigkeit dieses Jungen eigentlich zum Ausdruck kommt. Also man lässt es ihm dann zu, gegen ihn zu kämpfen, und man gibt ihm zumindest mal eine Rüstung, damit er eine kleine Chance hat. Und dann lesen wir da, und Saul legte David seine Rüstung an und setzte einen ehernen Helm auf seinen Kopf und legte ihm einen Schuppenpanzer um. Danach gürtete David sein Schwert um seine Kleider und bemühte sich zu gehen, denn er hatte es noch nicht versucht. Da sprach David zu Saul, ich kann darin nicht gehen, denn ich bin es nicht gewohnt. Das heißt, er ist so klein und schwach und ungeübt im Kampf, dass er nicht mal mit einer Rüstung laufen kann. Er hat eigentlich nichts, wovon man sagen würde, das braucht jemand, um einen Kampf zu gewinnen. Das braucht jemand, um jemanden zu besiegen, der doppelt so groß ist wie er selber. Aber wir sehen, gerade dadurch, dass David so klein und schwach war, macht Gottes Wirken umso klarer und Gott wurde umso mehr verherrlicht durch diesen Sieg, wie wenn David jetzt ein 3 Meter großer, breiter Mann gewesen wäre, der mit einem riesigen Schwert auf diesen Goliath zugelaufen wäre und ihn eben erschlagen hätte. Dann wäre das, die hätten sich natürlich trotzdem gefreut, aber Gottes Hand wäre einfach nicht so gut sichtbar gewesen. Oftmals enthält uns Gott Dinge vor, weil er sich so besser an uns verherrlichen kann. Gott wird dir alle Zeit alles geben, was zu deiner Nachfolge, deinem Dienst, deinem Wachstum, deiner Verherrlichung letztlich, also wenn du, wie du eben Christus immer ähnlicher gemacht wirst, was dem dient. Also was ist die richtige Einstellung, mit der wir dann solchen Situationen begegnen können, wenn wir das Gefühl haben, uns fehlt etwas, uns mangelt es? Wir können sagen, was ich brauche, das werde ich auch bekommen, wenn ich nur danach suche. Und was ich nicht bekomme, das brauche ich auch nicht. Dann wird Gott aufwiegen meine Schwachheit. Und so wie es ist, dient es am meisten meiner Heiligung und Gottes Ehre. Der dritte mögliche Einwand, was ist mit meiner Sünde? Und das umfasst nun die nächsten 2 Fragen, die Paulus stellt. Das ist 2-mal ein ähnlicher Gedanke, anders ausgedrückt, deshalb habe ich es in 1 gefasst. Nämlich, dass er schreibt, wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zu Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Worauf könnte man das antworten? Nun, wohl, dass jemand sagt, ich habe Angst, so schlimme Sünde zu begehen und nachher doch verloren zu gehen. Ich fürchte mich, am Ende doch verdammt zu werden. Ja, und eben oft ist es wegen dem, dass man zum Beispiel meint, nein, diese Sünde ist so schlimm, die kann Gott einfach nicht vergeben. Ein Mann, der viel mit dieser Frage gerungen hat, war John Bunyan, wie ich in seiner Biografie gehört habe, bei ihm war es sogar, man denkt, was ist das für eine Kleinigkeit, nur ein böser Gedanke über Christus, der ihm hochkam, und er meinte, nein, das kann Gott mir nicht verzeihen. Und hat monatelang damit gerungen und gekämpft, dass er doch auf ewig verdammt werden würde, weil er so eine schlimme Sünde begangen hat. Aber es könnten auch ganz andere Dinge sein. Manche würden vielleicht meinen, wenn ich jemanden töten würde, und sei es, bricht Krieg aus, und das passiert eben, gut, jetzt gehört schon viel dazu, um jemanden den Gar auszumachen, aber in anderen Umständen vielleicht, dass man sich fürchtet, man könnte in irgendeine Versuchung fallen oder in Unzucht oder Ehebruch, dass man doch letztlich sich fürchtet, von Gott verurteilt zu werden. Und das ist ja auch das, was dann oft, hier mit dieser Frage bröckelt dann immer mehr das Evangelium. Ja, es kann noch so sein, dass jemand einfach Ja, das glauben ja auch manche, die eben glauben, dass sie das Heil verlieren könnten. Ja, und dann ist auch die Frage, was muss ich tun, dass ich das Heil wieder verliere? Muss ich mich von Christus abwenden oder irgendeine Sünde begehen? Und auch der katholische Glaube findet sich darin wieder mit Todsünden, durch die ich aus der Gnade falle und dann irgendwie wieder reinkommen muss. Diese Furcht, was, wenn ich doch verurteilt werde? Und diese Frage zeigt auch, dass eine Person das Evangelium nicht richtig verstanden hat. Denn er sagt eigentlich genau das, was er vorher in Kapitel 3 gesagt hat. Gott ist es doch, der rechtfertigt. Und dieses Wort heißt ja gerecht sprechen. Das ist das passiert, wenn man gläubig wird. Gott spricht jemanden gerecht, der eigentlich ungerecht ist. Warum? Weil er die Strafe auf jemand anderen legt, weil jemand anderes bezahlt und dafür der Ungerechte frei ausgeht. Gott kann sagen, das Gesetz ist erfüllt, die Schuld ist beglichen, bezahlt und deshalb kannst du, obwohl du ungerecht bist, jetzt doch als Gerechter dastehen, als Schuldfreier, deine Schuld ist beglichen. Und das zeigt uns schon, es hing nie von unserer Sünde oder Gerechtigkeit ab, ob wir gerettet sind. Bei unserer Bekehrung war es egal und so ist es auch weiterhin. Zu jedem Zeitpunkt von unserem Leben, ob wir gläubig sind oder nicht, gibt es einen einzigen Grund, warum Gott uns nicht als Schuldige von sich stößt. Nämlich, dass Jesus unsere Schuld trägt, jede, die wir getan haben oder tun werden. Dass Jesus unsere Schuld trägt. Und deshalb hat, wie er schreibt, die erste Frage, Gott ist es doch, der rechtfertigt. Also der höchste Richter hat dich schon gerecht gesprochen. Wer sollte dich dann noch verurteilen? Es gibt kein Gericht darüber. Und dann die zweite Frage, wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Also schau doch auf das Evangelium. Wer will dich noch verurteilen, wenn Christus schon für deine Schuld gestorben ist und sogar noch weiter? Der auch auferweckt ist, der auch zu Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Jesus ist nicht nur für unsere Schuld gestorben, hat nicht nur diese Last getragen, sondern er steht seither neben Gott und ja, das heißt, er tritt für uns ein, er verwendet sich für uns. Das ist das Bild des Hohepriesters im Alten Testament, der eben Fürbitte für die Sünde des Volkes tut. Und so tut Jesus allezeit Fürbitte für unsere Sünde. Und Gott erhört diesen Priester immer und deshalb vergibt er jede Sünde, auch weiterhin nach unserer Bekehrung. Auch da wieder das Beispiel Davids ist dort am eindrücklichsten. 2. Samuel 12, Vers 13. Dort hat David wahrscheinlich die Sünden getan, von denen wir, ja spätestens bei diesen Sünden würde man von Natur aus eigentlich sagen, okay, wenn eine Sünde mich von Gott entfernen kann, dann die hier, dann mindestens die hier. Was hat David gemacht? Er hat Ehebruch begangen, er hat eine Frau gesehen, die ihm gefallen hat und hat in seinem Wahn sie zu sich kommen lassen und hat eben Ehebruch mit ihr begangen. Dabei hat er sie aus Versehen geschwängert und damit man nicht rausbekommt, was da passiert ist, hat er dafür gesorgt, dass ihr eigentlicher Mann stirbt. Also so ungefähr das Schlimmste, was wir uns vielleicht vorstellen könnten, was jemand tut. Mit wirklich viel Niedertracht und viel Planung dahinter. Und erst hat es funktioniert, es zu vertuschen, aber dann ja, hat natürlich Gott das gesehen und überbringt ihm durch einen Propheten die Nachricht, dass ja, Gott es gesehen hat und dass er dafür zur Rechenschaft gezogen wird. Und dann lesen wir aber in Kapitel 12, Vers 13, 2. Samuel 12, Vers 13, da sprach David zu Nathan, nachdem er überführt wurde, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Nathan sprach zu David, so hat auch der Herr deine Sünde hinweggenommen. Du sollst nicht sterben. Also so schnell ist diese Sünde wieder vergeben. Normalerweise in irgendwelchen griechischen oder römischen Geschichtsbüchern müsste er jetzt auf irgendeinen Berg steigen und einen Drachen töten, mindestens, um irgendwie diese Schuld wieder loszubekommen oder irgendetwas Großes tun. Denn wir sehen, es ist einfach eine schlimme Sünde und wir können uns nicht vorstellen, dass die einfach so vergeben wird. Aber vor Gott ist jede Sünde so schlimm. Jeder Tag, an dem wir ihn verachten, an dem wir ihm nicht die Ehre geben, an dem wir nicht Buße tun über unsere vergangenen Sünden, ist für Gott eigentlich unendlich schlimm, dass es nicht mal reichen würde, wenn wir auf einen Berg steigen und einen Drachen töten oder so etwas. oder irgendetwas Sonstiges tun, viermal die Treppen des Petersdoms auf den Knien hoch und runter rutschen oder solche Dinge. Nein, er vergibt uns allein dadurch, weil Jesus für die Schuld gestorben ist. Und deshalb ist auch unverzüglich, ich habe gesündigt, dann ist dir vergeben. Sofort. Weil Gott allein aus Gnade vergibt. Alle Zeit. Allerdings sehen wir auch etwas anderes an der Geschichte, was ich nicht vorenthalten möchte. David stirbt zwar nicht, also er bekommt nicht die volle Tragweite dieser Sünde zu spüren, denn das wäre nur der Tod und das ewige Verderben. Aber Gott züchtigt ihn trotzdem dafür. Und das sind die gesamten folgenden Kapitel, die wir lesen. Es passieren auch schlimme Dinge. Und das Erste, was passiert ist, dass das Kind, das er dabei gezeugt hat, stirbt. Und daraus sollen wir zwei Dinge lernen. Erstens, jede Sünde kann vergeben werden. Jede. Zweitens, du willst trotzdem nicht sündigen, denn du wirst es zu spüren bekommen. Nicht auf die Weise, dass du verloren gehst, aber wenn wir lesen, was in Davids Familie danach passiert, es passiert, dass was auch unfassbare Geschichten sind, einer seiner Söhne vergewaltigt seine Halbschwester, daraufhin wird dieser Sohn von seinem Halbbruder umgebracht. Und dieser Halbbruder vertreibt dann später David aus seinem eigenen Schloss und aus seiner Stadt. Also es sind schlimme Dinge, die da passieren. Als Folge der Sünde. Du wirst nicht verloren gehen, wenn du sündigst, aber du willst trotzdem nicht die Konsequenzen, die dich in diesem Leben treffen würden. Das sei gesagt. Was ist also die richtige Einstellung? Sünde ist schlimm. Wir wollen nicht sündigen, aber wenn wir sündigen, dürfen wir wissen, Jesus hat auch für diese Sünde bezahlt und keine Sünde kann unsere Errettung, unsere ewige Errettung aufhalten. Okay, dann noch, um das Flugzeug noch zu landen, Punkt 4. Warum habe ich den überschrieben mit Was ist mit meiner Untreue? Ich lese den Vers 35 nochmal, den er nun anfügt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert. Und das sind jetzt alles Situationen, wo wir meinen würden, okay, in dieser Situation weiß ich nicht, ob ich treu bleiben würde. Ich weiß nicht, ob wenn mir es droht, ja, zu hungern oder wirklich zu sterben durch das Schwert, dafür, dass ich mich zu Jesus bekenne, ich weiß nicht, ob ich das dann weiterhin tun würde. Aber das Interessante ist die Frage. Er fragt nicht, wer will ob eine dieser Dinge unsere Liebe zu Christus beenden könnte, sondern er fragt, ob eine dieser Dinge die Liebe des Christus zu uns beenden könnte. Und das natürlich nicht. Ja, wenn ich in Hunger kommen würde, dann würde ich als verdorbener Mensch dadurch versucht werden, mich nicht mehr an Jesus zu halten. Dann würde ich dazu versucht werden. Aber meine Errettung und ja, der Verbleib meiner Errettung hängt nicht an meiner Liebe zu ihm, sondern an seiner Liebe zu mir. Denn das lesen wir auch in Johannes 10. Niemand wird uns aus seiner Hand reißen, wenn wir einmal drin sind. Und das ist die Zuversicht in all diesen Situationen. Und er geht dann weiter, er zitiert den Psalm 44, in Vers 36. Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Und dort schreiben das auch Menschen, die eben gerade leiden, obwohl sie sich zu Gott bekennen und gerade deshalb. Und auch sie sagen, ja, was ist hier los, warum passiert das? Dann diese drastische Formulierung, wie Schlachtschafe werden wir hier dahin gemetzelt. Es kommen große Leiden, von denen wir, wenn wir auf uns gestellt werden, fürchten müssen, dadurch doch von Jesus abgebracht zu werden und verloren zu gehen. Aber Paulus fügt an oder schreibt, es liegt an der Liebe des Christus und deshalb kann er in Vers 37 schreiben, aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. In dem allem überwinden wir weit. Oder die Elberfelder Übersetzung schreibt, in dem allem sind wir mehr als Überwinder. Und das griechische Wort beschreibt, ja, kann auch könnte mit schlechtem Deutsch übersetzt werden, wir werden überbesiegen. Überbesiegen. Wir werden mehr als überwinden. Warum? Weil der Sieg niemals in Frage steht. Weil der Sieg sicher ist. Das Überwinden, und das Überwinden heißt in diesen Fällen, treu zu bleiben, trotz schlimmer Umstände. Treu zu bleiben, trotz schlimmer Umstände. Also, um das nochmal einfach zusammenzufassen, Paulus beendet seine Ausführung des Evangeliums mit der Hoffnung, die wir haben als Gläubige, einerseits die ewige Hoffnung und dann andererseits die Hoffnung für hier, dass alles, was uns geschieht, in Gottes Hand ist und von ihm geführt ist und uns zum Besten dienen muss. Und dem kann sich nicht unser Umfeld in den Weg stellen. Nicht ich kann blöd genug sein, um das zu, ja, dem im Weg zu stehen. Nicht mal meine eigene Sünde könnte Gottes Ziel mit mir beenden. Und auch nicht, wenn ich untreu werde, denn er ist es, der treu bleibt. Und dadurch werde ich treu bleiben. Das ist auch der wichtige Punkt daran. Weil Jesus uns hält, werden wir in diesen Situationen nicht verleugnen. Ja? Es ist normal, dass wenn wir in uns schauen, wir sehen, oh, das schaffe ich nicht. Aber wir sehen an auch den ganzen Gestalten der Bibel, dass Gott die Kraft gibt, in diesem Moment dann standzuhalten. Das ist die Verheißung, die wir haben. Denn klar ist, dass die gerettet werden, die bis zum Ende durchhalten, aber die, die gerettet sind, werden bis zum Ende durchhalten. Das ist die Verheißung hier. Also, kurz gesagt, oder beziehungsweise was ich auch noch anfügen möchte, erstens, nichts kann uns vom Glauben abbringen, dass wir doch verloren gehen, wenn wir Kinder Gottes sind. Und zweitens, die Liebe des Christus wird dann nicht erst an den Pforten des Himmels deutlich, sondern auch schon auf dem Weg dorthin. Er lenkt jeden Umstand, er begrenzt jeden Schmerz, er rüstet genug aus für jede Prüfung. Und genauso gibt er zu den Prüfungen die Freuden und Erholungen, die dieses Leben eben auch bietet, für die wir dankbar sind. Und damit beende ich auch diese Reihe über die Herrlichkeiten Christi. Ich möchte nochmal sagen, warum ich das gemacht habe, darüber zu predigen. Ich habe begonnen damit, dass 2. Petrus 1, Vers 3 uns sagt, dass durch die Erkenntnis des Herrn wir zugerüstet sind für ein heiliges Leben in Nachfolge. Und dass das aber davon abhängt, wie sehr wir diese Erkenntnis wirklich vor Augen haben, uns darin vertiefen und unsere Gedanken davon durchdringen lassen. Und deshalb habe ich diese 3 Texte behandelt, 3 Aspekte davon einfach vorzustellen. Sein Vorbild seiner Demut und Selbstverleugnung in Philipper 2, sein Vorbild für Treue und Selbstaufopferung in Hebräer 12 und nun auch seine allmächtige, liebevolle Führung unseres Lebens. Und wenn wir uns dieser Dinge bewusst sind, dann befähigen sie uns, auch diesem Herrn, der für uns gestorben ist, treu nachzufolgen und ihm zu dienen und viel Frucht zu bringen, bis wir einmal bei ihm sein werden in der Ewigkeit. Amen.